uns beschäftigen mit verfestigten Narrativen. Und wir schauen das an anhand der Evolutionstheorie. Wenn wir in der Bibel schauen, dann fängt die Urgeschichte an mit dem Schöpfungsbericht. Wir haben in der Bibel zwei Schöpfungsberichte. Der eine, der beschreibt, wie alles Leben entstanden ist, mit dem Mensch als Krone von der Schöpfung. Und im zweiten Schöpfungsbericht, dort heisst es, dass Gott einem Mensch den Odem eingeblasen hat und er so zum Leben gekommen ist. Dort ist er mehr so aus einer persönlichen Sicht. Und dort sehen wir auch noch gerade, wie die Frau erschaffen worden ist. Jetzt im Römerbrief, da lesen wir, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand und seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Also wenn wir die Schöpfung sehen, dann erkennen wir, da muss ein Schöpfer dahinter sein. Und wenn wir eigentlich das mal ehrlich anschauen, dann ist es sehr schwierig zu denken, dass das alles so durch Zufall entstanden ist. Für mich das schlagendste Argument, wieso kann die Evolutionstheorie nicht stimmen, ist das Beispiel von der Mausfalle. Der Mensch hat die Mausfalle erfunden und die funktioniert nur, wenn alles zusammenspielt. Hat es keine Federn, geht die Klappe nicht zu. Hat es hinten das Häkli nicht, hat die Maus keinen Grund zum Reingehen. Und so, wenn wir schauen, die Komplexität der Schöpfung, die ist noch etwas ganz anderes wie ein Mausfallen. Wenn wir schauen, das menschliche Auge, gemäß Evolutionstheorie, hat sich so gebildet aus ersten Pigment und hat sich dann so ein bisschen entwickelt mit einfachen pigmentierten Vertiefungen und dann Augenbecher etc. Und am Schluss, oh Wunder, ist plötzlich die Linse da gewesen. Und wenn man das menschliche Auge anschaut, dann sieht man unglaubliche Komplexität. Und wenn nur etwas nicht stimmt an dieser Komplexität, dann ist es das gewesen mit dem Schauen. Und man sieht hinten eine Seebahn, das ist so die Leitung ins Hirn. Und da gibt es noch andere Leitungen, das Ohr, der Geschmack, das Maul, das Organ, geht ins Hirn. Und man sagt, das Hirn hat die Komplexität vom Universum. So komplex ist das. Und es funktioniert nur, wenn alles stimmt. Wenn ein Mensch gezeugt wird, Samen kommt auf Sei, dann gibt es die ersten Zellteilungen. Da ist der ganze Bauplan in diesen Zellen. Ist das nicht ein Wunder? Das kann nicht Zufall sein. Aber das Narrativ vom Revolution, vom Zufall, von der Weiterentwicklung, das hat sich verfestigt. Und jetzt für uns als Christen müssen wir einfach sehen, es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir Menschen denken, was hätte können sein. Sondern wichtig ist, was Gott gesagt hat, was er gemacht hat. Gott hat nicht 7 Tage gebraucht, um Schöpfung gemacht, das hätte er in einem Urknall, wenn man so will, können machen. Aber er hat eben 7 Tage gehabt. Und wenn wir schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir haben auf der einen Seite das Christentum und dann haben wir den Humanismus. Humanismus ist so etwa in der gleichen Zeit aufgekommen, wie die Reformation war, also etwa im 16. Jahrhundert. Und wir sehen dort das Männchen oben dort mit dem Eis, mit der Kanone. Ich sehe da so ein bisschen den, der dann sagt, ja, es gibt eine theistische Evolution. Das heisst, ja, es ist alles entstanden, so wie die Evolutionisten sagen, aber irgendwo war ja noch Gott dahinter und hat das Ganze gemanagt oder geleitet oder geführt. Aber Fakt ist, das spielt in der Wissenschaft überhaupt keinen Ruckel. Das nimmt niemand ernst, außer Theologen und ein paar Philosophen. Dann haben wir die zweite Gruppe. Also das sind die dann dort auf dieser Burg. Links der Humanismus. Beim Humanismus ist dann plötzlich nicht mehr von der Beziehung Mensch-Gott, wie im Christentum, sondern da ist es gegangen, der Mensch ist im Zentrum von allem. Oder? Da hat Gott gar keinen Platz mehr. Und in dieser Betrachtung ist es auch völlig irrelevant, ob es dann Gott hat oder nicht. Und jetzt ist eben der dritte Punkt, und da dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist ein Angriff auf das Fundament des christlichen Glaubens. Man sieht, der schiesst mit der Kanone, schiesst er nicht auf Christen. Er schiesst auf das Fundament, und das ist die Schöpfung. Und das ist eben das. Wenn du jetzt sagst, ja, aber weißt, ich hänge meinen Glauben nicht drauf, an dem auf, ob jetzt Gott die Welt geschaffen hat oder nicht. Ja, wenn du das sagst, dann nimmst du dich ein bisschen aus der Verantwortung und aus dem Glauben. Dann sagst du vielleicht auch bei der Sintflut, ja, weißt, ob jetzt da eine Sintflut war oder nicht, spielt für mich auch keinen Ruck. Ich hänge meinen Glauben nicht an dem auf. Und dann geht es weiter. Wir werden als Christen einen Haufen Sachen sehen und lesen in der Bibel, die wir nicht einfach erklären können mit natürlich oder Zufall. Oder es ist jetzt, hat gerade ein Zufall ist gerade gewesen, dass das Volk Israel dort am Ufer gestanden ist, dass gerade ein Windblase und gerade zufällig ist dort, hat sich das Meer geteilt. Und es geht weiter. Dann kommt Jesus. Er ist geboren vom Heiligen Geist. Ja, grosse Debatte im 19. Jahrhundert. Liberale Theologie. Ja, das kann doch nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Aber die Bibel sagt, das ist so. Denn all die Wunder, die Jesus gemacht hat, was glauben wir nicht, was da alles für Erklärungen gegeben hat? Wie die Wunder können passieren. Aber in der Bibel steht es anders. Und am Schluss, beim zentralen Punkt, bei der Auferstehung, auch dort ist es so. Man glaubt es oder nicht. Wenn man es nicht glaubt, wenn man es einfach so vergeistigt, dann ist es für uns als Christen irrelevant. Weil Jesus ist gestorben für unsere Sünden und er ist auferstanden, weil er sündlos war. Darum hat ihn Gott auferweckt. Und mit ihm können wir auch an dem ewigen Leben teilnehmen. Jetzt, wenn wir schauen, wie so ein Narrativ entstanden ist, dann schauen wir ein bisschen die Kirchengeschichte an. Am Anfang, da hat man das gelesen und hat gesagt, das ist so. Und dann schon, wo das Römische Reich fertig war, das Mittelalter ist gekommen, da hat es dann Theologen gegeben, die dann das schon ein bisschen mit dem Griechentum, mit denen, was man von dort übernommen hat, ein bisschen in Verbindung gebracht hat. Man hat das auch diese Philosophie schon in Betracht gezogen. Und es ist übrigens so, dass wir heute gar nicht mehr die griechische Schrift und was man von dort weiss, das weiss man eigentlich nur, weil sie in den Klöstern quasi noch bewahrt worden ist. Weil was Römisch Reich untergegangen ist, hat sich eigentlich niemand mehr gross für das interessiert. Dann ist 16. 17. Jahrhundert gekommen. Die Reformatoren, die haben an dem festgehalten, aber da sind dann Astronomen gekommen und haben dann plötzlich festgestellt, ja, aber es ist ja gar nicht so, dass die Erde im Zentrum steht. Nein, nein, die Sonne steht im Zentrum. Und da hat es so die ersten Spannungen gegeben. Dann, 18. Jahrhundert, ist die Aufklärung gekommen, in Frankreich. Da alles, was mit Gott zu tun hat, ist gekübelt worden. Für den Rest ist Genesis an sich noch kulturell prägend gewesen, aber man hat es schon so sehr relativiert. Dann ist ein Paukenschlag gekommen. Origin of Species von Darwin. Und er hat das alles in Frage gestellt. Er ist nicht der Einzige gewesen, aber er ist der, der es am prägnantesten hat können, zum Ausdruck bringen. Und dann ist der Moment gekommen, wo Genesis bricht in der Bibel eigentlich vorbei war. Es hat zwar noch für Theologen, für Christen eine gewisse Bedeutung gehabt. Und dann, in der heutigen Zeit, ist es so gewesen, man hat gesagt, ja, Evolution und Urknall, das ist es. An dem wird nicht mehr gerüttelt. Religiös, man kann das noch so ein bisschen sehen. Christen, man kann es so poetisch und so symbolisch sehen. Nur noch die bösen Fundamentalisten haben an dem festgehalten. Zum Beispiel ein Dr. Roger Liebe, ganz ein böser Fundamentalist, der weiß genau, wann die Welt entstanden ist. Aber auch nach dem jüdischen Kalender weiß man es. Das ist gar nicht so alt. Ob das stimmt oder nicht, man kann es glauben oder nicht, es spricht an sich gar nichts dagegen. Jetzt, wie verfestigt sich so eine Erzählung, ein Narrativ? Am Anfang kommen vielleicht Postulate auf oder man deutet etwas. Postulat ist, wenn man mal eine Behauptung aufstellt und dann schaut man, was passt alles, um die Behauptung zu unterstützen. Und dann kommt das, was immer kommt. Man wiederholt es. Und wiederholt es. Und wiederholt es. In den Medien, in der Politik. Und plötzlich merkt man, ja, da fangen wir an, glauben das. Und dann gibt es eine Resonanz, dass die Menschen übernehmen das. Jeder sagt jetzt, das ist so. Und jeder sagt, ja, Evolution. Das wird gar nicht mehr gross in Frage gestellt. In den Schulbüchern taucht das auf. In den Museen wird gross investiert. Evolutionstheorie. Hat man vielleicht 1 Million investiert in so eine Ausstellung? Ja, dann kannst du das nicht mehr in Frage stellen. Dann ist es so. Und dann kommt der 5. Punkt. Es ist so selbstverständlich. Wenn du hingehst, und das nicht mehr glaubst. Wenn du das in Frage stellst, dann bist du einer von den Aussortierten. Dann gehörst du nicht mehr so recht dazu. Dann bist du der, der man nicht mehr so ernst nimmt. Mit dem musst du gar nicht diskutieren, was der für Ideen hat. Wenn du als Kreationist oder glaubst, das ist so wie in der Bibel gesagt, ja, versuche mal in einer Universität eine Professur zu erhalten. Ja, das kannst du vergessen. Da wird jeder doch gegoogelt. Wenn sich herausstellt, der hat irgendwo so den Ticket in die Richtung, dann ist es vorbei. Und wenn wir jetzt schauen, das ist alles eine Sache von der Betrachtung. Sehen wir da eine hübsche Frau? Ich nicht. Sehen wir da eine hübsche Frau? Ich schon. Es ist das gleiche Bild, einfach umgekehrt. Und das ist die Frage von der Betrachtung. Wie schauen wir so etwas an? Und da müssen wir uns als Christen überlegen oder erkennen, schauen wir das, was wir sehen in der Schöpfung, nach menschlicher Weisheit an oder nach Gottes Weisheit, nach Gottes Wort. Und im 1. Korinther, da heißt es, ich tue jetzt nur das Gale da lesen, denn obwohl die Weisheit Gottes sich in der ganzen Schöpfung zeigt, haben die Menschen mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. In der Bibel ist es gar nie eine Frage, was die Weisheit von Gott ist und was das bedeutet für euch. Die Menschen haben das Gefühl, es ist ganz anders. Und wenn wir jetzt einen kurzen Blick in die ganze Evolutionstheorie werfen, dann sehen wir, was die Evolution sagt und was die Bibel sagt. Nach Evolution ist es etwa 13 Milliarden. Vor 13 Milliarden hat es quasi einen Knall gegeben. Und dann ist irgendwie alles entstanden. Und so ist das weitergegangen. 4,6 Milliarden Sterne entstanden und dann 3,8 Milliarden das Leben. Und wichtig, was man jetzt sieht, die ersten Hochkulturen, die sind ungefähr 4000 Jahre vor Christus entstanden. Und das ist eigentlich auch das, was die Bibel sagt. Wir sehen da bei Wikipedia die Hochkulturen. Wikipedia ist jetzt nicht verdächtig, die Evolutionstheorie zu stützen, sondern man sieht da hat eigentlich so das Leben angefangen, wo man auch Überlieferungen hat. Wenn man am so hört, ja, man hat wieder irgendeinen Knochen gefunden, der sagt 12 Millionen Jahre alt. Pff. Ja, sagt er. Was man wirklich weiss in der ganzen Menschheitsgeschichte, ist erst das, wo man da hat, wo man kann einen Referenzpunkt setzen kann, wo man kann sagen, das ist eine Kultur gewesen, das ist da und da gewesen, die Abfolge von Herrschern etc. etc. Jetzt interessant ist, bei diesen Kulturen, die wir hier sehen, die erst so alt sind, da hat es einen Haufen ganz interessante Belege für Tiere, die es heute nicht mehr gibt. Wir sehen hier die verschiedensten Tiere auf dem Kontinent. Und wie sehen die aus? Wie Saurier. Und jetzt ist interessant, in der Bibel wird das Wort Drache 21 Mal erwähnt. Und in der Wissenschaft ist es jetzt so, dass plötzlich aus dem Drachen eine schreckliche Echse geworden ist. Also da ist auch ein berühmter Sir Richard Owen in der Geschichte auftaucht. Der hat das Wort Dinosaurier erfunden. Und somit, mit dem Begriff, ist plötzlich alles, was Drachen und so, ist in die Mythologie abgesunken. Aber was haben wir dann in der Bibel? In der Bibel haben wir den Hiob. Im Hiob-Buch Hiob, da steht, siehe da den Behemoth, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind. Sieh, welch eine Kraft ist in seinen Lenden, welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Sein Schwanz streckt sich wie eine Zeder, die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie eherne Röhren, seine Gebeine wie eiserne Stäbe. Jetzt sind Wissenschaftler und Forscher und gedacht, ah, das ist nicht interessant. Er war wahrscheinlich ein Nilpferd. Jetzt der Schwanz vom Nilpferd sieht nicht aus wie eine Zeder. Wir haben jetzt Erfahrungen. Was haben wir da aussen gesetzt, letzte? Unsere Nachfahren könnten die Zeder dann einmal betrachten. Also sehr unglaubwürdig. Wir sehen auch, wenn man in der Geschichte schaut, das sind Drachentöder rum gewesen früher. Der berühmte Georg im Kampf mit dem Drachen. Also der hat sogar auf eine Goldmünze gebracht. Er hat es aufs Wappen gebracht von Georgien. Also ist das alles nur ein Märchen gewesen? Ist doch interessant. Ljubljana, Stadt der Drachen. Hey, wieso nennt man eine Stadt der Drachen? Das kann doch einfach so sein. Wie irgendeiner mal auf die Idee gekommen ist. Man hat auch ganz interessante Darstellungen von Drachen gefunden. In einer in einer Synagoge in Weißrussland. Also das Tier, das kennt man schon nicht. Ist interessant. Oder da hat es mal einen Bischof gehabt, der hat sehr gerne Tiere gehabt. Und man sieht da das Ornament rundherum. Das hat da so Abbildungen von Tieren. Und bei einem sind da die Tiere. Sie sehen aus wie Dinosaurier. Ist doch spannend. Der Marco Polo, der ist ja viel herumgereist in China und hat berichtet, dass da der Kaiser Drachen züchtet, um dort mit diesen Drachen eine Parade zu machen. Ja, ist natürlich ein bisschen beeindruckender, wenn du einen Drachen hast, der dich zieht, wie irgendwelche anderen Tiere. Und wir sehen da in einem Khmer-Tempel eine Abbildung, die aussieht wie so ein Stegosaurier. Auch da, sehr interessant. Jetzt, wieso sind denn die Saurier heute nicht mehr rum? Etwas kann man immer bringen, ist der Klimawandel. Aber abgesehen vom Klimawandel, muss man sehen, dass sehr viele Saurier sind nicht so riesig gewesen. Die hat man gut können jagen. Die haben Fleisch gehabt. Also hat man es gejagt. Oder sie sind, wenn sie grösser gewesen sind, eine Bedrohung gewesen. Da hat der Mensch übrigens keine Gnade gekannt. Die sind auch gejagt worden. Also es hat viele Gründe gegeben, wieso man die Saurier gejagt hat. Oder die Drachen, wie man es damals genannt hat. Jetzt hat es bei der Seefahrt ja immer so die Seeungeheuer gegeben. Der sogenannte Seemannsgarn. Das ist so ein riesiges Viech, ganze Schiff verschluckt. Und was lesen wir in der Bibel? Wir lesen dort, dass tatsächlich nehmen die Bezug auf Tiere, die Ungeheuer sind im Meer, wo das Wasser mit seinen Füßen aufgewirbelt und die Ströme verschlammt. Oder im Jesaja, der Leviathan, die gleitende Schlange, er wird das Ungeheuer des Meers erschlagen. Also der Herr, er wird Sieger sein. Man hat noch andere Belege, auch wieder im Hiob und im Psalm, das Ungeheuer der Tiefe. Sein Atem zündet Kohlen an und aus seinem Mund schießen Flammen. Naja, scheint ein bisschen unwahrscheinlich, dass ein Tier Flammen erzeugen kann. Aber es gibt auch einen Käfer, der kann eine Flüssigkeit ausspritzen, die ist 100 Grad warm. Wenn du jetzt den Käfer dort aufspiessest und in einen Schaukasten steckst und der wäre jetzt ausgestorben, man würde anschauen, ob da jemand draufkommt, dass es so ist, dass der das tatsächlich kann. Oder ein Zitteral. Hey, wenn dem zu nahe kommst, der putzt dir ein Eis. Wenn du nur den Knochen anschaust, das Knochengeräusch, siehst du nichts. Es gibt also viele Sachen, wo man annimmt, ja, das kann nicht sein, aber ob es wirklich so ist, das wissen wir nicht. Und es ist auch so, dass die Menschheit oder die YouTuber da sehr kreativ sind. Nicht nur früher hat man können den Leviathan zeigen, oder man kann es auch heute. In der Bibel wird der Leviathan als gewaltiges Seeungeheuer beschrieben. Als Sinnbild für Chaos, für Gefahr, aber auch für Gottes Überlegung und Macht. Mal schauen, was mit dem Flugzeug passiert. Ich glaube, dass der Leviathan eigentlich das Tier ist, das geschaffen ist oder so geworden ist nach dem Fall, wo Gott herausfordert. Mit dem Schiff ist es jetzt ein bisschen dumm rausgekommen, aber das nehmen wir mal so zur Kenntnis. Es kann gut sein, dass das nicht so ein gewaltiges Tier war, wie wir es jetzt gesehen haben, sondern vielleicht so ein Kronosaurus oder Plesiosaurus. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt. Das Narrativ von der Evolution, das hat sich ja so verfestigt. Da kannst du jetzt bringen, was du willst. Das ist unverrückbar. Wenn man fragt, wann sind denn die Saurier ausgestorben? Man fragt Google, man kommt zu dem Resultat. 65 Millionen Jahre. Da ist ein Meteorit ist eingeschlagen. Dann sind die ausgestorben. Wieso nur die Saurier? Das ist jetzt einfach so. Aber dann ist plötzlich etwas passiert. Jetzt hat man plötzlich Gewebe gefunden in Saurierknochen. Sogar elastisch war es noch. Die Frau, die das zuerst gefunden hat, die hat Dr. Schweizer geheißen, überzeugte Evolutionistin, die hat es gar nicht glauben können. Die ist völlig ab der Rolle gewesen. Hat weitere Knochen gesucht und gefunden, hat es wieder gehabt. Und seitdem hat man angefangen nach dem Suchen. Und was sieht man? Auch wieder Wikipedia, unverdächtig. Es sind keine Kreationisten. Wenn man dort oben wie viele schaut, sieht man, kann man runterscrollen, da hat es ganz viel Beleg heute. Dass man Gewebe gefunden hat, weiches Gewebe, wie so Saurierknöchel. Und da sieht man, das erste Weichteil eines riesigen Ichthyosauriers, das 183 Millionen Jahre alt ist. Also, mir kann man nicht erzählen, dass nach 183 Millionen Jahren, dass man noch Weichteil, wo elastisch ist. Das ist einfach nicht möglich. Also, um das zu glauben, muss ich also einen grösseren Glauben haben, wieder an den Schöpfungsbericht zu glauben. Jetzt, was hat man in der Wissenschaft gemacht? Da muss man gar nicht alles lesen. Das Fazit ist, wir haben gar nicht nach diesen organischen Stoffen gesucht. Darum haben wir auch nichts gefunden. Dann hat man weiter überlegt, ja, jetzt müssen wir zuerst einmal verstehen, wieso es denn das überhaupt gibt. Wir sind ratlos. Wir wissen nichts. Dann geht es weiter. Und da in einem weiteren Bericht heisst es, oder die Conclusion ist, ja, wir müssen das noch genauer untersuchen. Jetzt ist es aber auch so, also, in der Wissenschaft ist man nicht zu blöd, mit der abstrusesten Theorie zu kommen. Also da haben sie zum Beispiel eine Theorie aufgestellt, ja, die Saurier sind ausgestorben, weil sie sich zu Tode gefurzt haben. Ja, was kann man da dazu sagen? Das ist ein Witz. Jetzt werden die Evolutionisten heute gehen zu Mittag essen und es gibt Hühnchen. Dann kann er sagen, ich esse jetzt ein Huhn. Die Vorfahren von dem Huhn, das sind Saurier gewesen. Jetzt wir als Christen, wir wissen ja, Hühnli, das war nie ein Saurier gewesen. Das hat Gott erschaffen. Also die Frage, haben die Saurier und die Menschen zur gleichen Zeit gelebt, kann man durchaus bejahen. Und was lesen wir im Korinther? Dort heißt es, 1. Korinther, macht euch doch nichts vor. Wenn sich jemand von euch einbildet, in der Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er richtig weise, wirklich weise. Denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in den Heiligen Schrift. Er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit. Und außerdem heißt es, der Herr durchschaut die Gedanken der Weisen und weiß, sie sind wertlos und führen zu nichts. Und ich glaube, wir können als Schlussfolgerung auch vom heutigen Morgen 3 Punkte nehmen. Das erste ist, die Bibel ist Schöpfungsbericht. Die Bibel ist, der ist schlüssig und er ist ein Fundament von unserem Glauben. Wir müssen uns nicht verstecken. Wenn mal eine Diskussion auftaucht mit einem Evolutionist, dann fragen doch einfach mal, wie es dann kann sein, dass man Gewebe findet und angeblich so lange schon sollte ausgestorben sein. Der zweite Punkt ist, wo wir uns klar sein müssen, das Narrativ oder die Erzählung von der Evolutionsserie, die geht nicht mehr weg. Da könnte noch so viel Beweis kommen, wie man es eben von einer anderen Sicht her sieht. Das bringt man nicht mehr weg. Und das ist eine Tücke, eine Liste auch von unserem Widersacher. Er hat das in die Welt gebracht, um die Leute davon abbringen, Gott anzubeten, indem man auf die Schöpfung schaut. Nicht die Schöpfung anbetet, aber aus der Schöpfung erkennt, wer Gott ist. Und der dritte Punkt, je mehr dass wir das Wissen glauben, umso mehr Fragen tauchen da auf. Also wir werden nie an dem Zeitpunkt sein, wo wir sagen können, ja, wir haben alles, wir wissen jetzt alles. Das hat man Anfang des 20. Jahrhunderts kurz geglaubt. Ja, wir haben jetzt alles erfunden. Das gibt es nicht mehr. Aber nein, die Wahrheit ist, je mehr, dass wir glauben, zu wissen, umso mehr wissen wir, dass wir noch gar nichts wissen. Und mit dem möchte ich die Predigt beschließen. Ich glaube, wir können unsere Schlüsse ziehen als Christen, dass wir dürfen als Wort Gottes glauben, so wie es dort steht, und nicht müssen irgendwie glauben, was die Menschen sagen, das sei viel glaubwürdiger. Amen.